palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Ciao a tutti, hier ist die neue Folge Serie Amore, die in dem Stadium aufgenommen wird, dass wir ganz glücklich sind, dass wir gerade eben noch die Nachricht lesen konnten, dass Eduardo Bove aufgewacht ist im Krankenhaus und es ihm den Umständen entsprechend gut geht. Ehrlicherweise hätten wir uns sonst noch ein bisschen schwer getan, jetzt hier uns heute zusammenzusetzen und über Calcio zu sprechen. Wenn ich wir meine, dann ist es natürlich einmal meine Wenigkeit und die von Marius Soike. Grüße, moin moin.
Grüße zurück nach München in den Süden und ja, das war, glaube ich, der erste Griff morgens zum Handy, um zu gucken, was da jetzt Phase ist so, und da kamen, glaube ich, schon dann auch die Nachrichten, dass er irgendwie ansprechbar ist und so weiter. Das war natürlich dann guter, besserer Start in den Tag. So.
Ja, definitiv. Hat wohl auch schon auf dem Weg ins Krankenhaus, was ich gelesen habe, autonom atmen können. Mhm. Also das, aber das war natürlich schon wieder was wo es einem in die Glieder fährt, in jedem Fall. Also von daher ist mir hier kein Morning Show gute Laune Einstieg unsererseits. Ja. Schön, dass ihr trotzdem wieder mit dabei seid diese Woche. Ganz liebe Grüße gehen vor allem auch noch raus an Yannick, der diesen Podcast unterstützt und Sticker abbekommt von uns. Grazie mille. Er hat das getan mit einer Spende via PayPal. Ihr könnt das ebenso tun oder auch via Patreon. Da benachrichtigen wir euch auch immer alle, wenn eine Folge neu draußen ist. Gibt es einen kleinen Community-Chat, den könnt ihr auch mal ein bisschen, könntet ihr auch noch weiter zum Leben erwecken, in jedem Fall. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten ist hängen geblieben, Marius, ich habe es dir auch geschrieben, jetzt ist der Kommentar nicht mehr da, aber ich habe es mir gemerkt. Ich weiß nicht, ob derjenige, es war ein R, den wieder gelöscht hat oder wo er abgeblieben ist. Via Spotify hat uns, und ich habe jetzt den Namen deswegen nicht mehr drauf, weil er hier nicht mehr drin ist, die Nachricht erreicht, dass letzte Woche, und das sage ich jetzt mal auch ganz explizit in dieser Community, Kommentare vorlesen, Part am Anfang bedient ja nicht der reinen Selbstbeweihräucherung. Also wenn auch mal angebrachte Kritik da ist, gerne konstruktiv und mit der angemessenen Wortwahl, dann findet das hier auch statt. Meist ist es halt eben sehr positiv, danke euch dafür. Und jetzt war halt ein Kommentar mal dabei, der ein wenig traurig darüber war, dass in der letzten doch sehr ausführlichen Folge kein Wort über den Tabellenführer Napoli verloren wurde. Das verstehe ich voll und ganz. Wir, glaube ich, haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das ist jede Woche mal so, auch sonst lohnarbeitsmäßig bedingt, was wir sehen und was wir nicht sehen. Ich kann an dieser Stelle nur auch nochmal eine Sache zum Ausdruck bringen. Wenn ihr noch mehr zur SSC hören wollt, lege ich euch unsere Freunde von der Neapolitaner ans Herz. Die gehen auch eigentlich jede Woche mit einer neuen Folge raus über den Calcio Napoli und teils auch teilweise dann bei Twitch sind sie unterwegs. Also da könnt ihr euch auch noch zu den Jungs aus Süditalien, den Mannen Contes, mehr informieren. Aber klar, ich verstehe auch den Wunsch, dass hier auch über Napoli gesprochen wird, und machen wir diese Folge in jedem Fall auch. Und ich kann schon mal versprechen, ich sehe sie am Donnerstag in der Coppa Italia. Als Kommentator werde ich da die Partie bei Lazio begleiten. Und dann können wir in der nächsten Ausgabe, glaube ich, sowohl über die Laziali als auch über die SSC mal ein bisschen fundierter wieder uns austauschen, weil ich dann beide Teams auch mal wieder aktuell auf dem Zettel habe.
Sehr schön. Zu Lazio kann ich an diesem Wochenende auch was sagen.
Und das kommt überraschend, ne? Dazu später mehr. Wir haben, Stichwort Community, noch ein kleines nachträgliches Stadionerlebnis erhalten, und zwar von dem Spiel Hellas gegen Inter. Da hat uns der Klaus ein schriftliches Stadionerlebnis per E-Mail zukommen lassen. Das könnt ihr jederzeit gerne auch tun oder auch in eingesprochener Form. Das funktioniert sowohl bei Instagram, aber auch noch sehr viel lieber, weil das mit dem Download und dem Einfügen der Dateien für mich dann sehr viel einfacher ist. Per E-Mail, die E-Mail-Adresse ist seriamorepodcast@gmail.com, und da hat uns folgender Bericht erreicht. Der Vorverkauf ging, klassisch italienisch, erst am Montag früh, also 5 Tage vor dem Spiel los. Pünktlich um 10 im Vorverkaufsportal gewesen. Wartelistenplatz 2425. Geht eigentlich. Nach etwa 10 Minuten war ich dann an der Reihe. Ticket auswählen, soweit kein Problem. Die Curva Nord, die in Verona den Auswärtsfans gehört, kann nur mit der Siamo Noi, einer Art Fanclub-Karte für Interisti, gebucht werden. Alles ausgefüllt, Zahlungsfunktion ausgewählt, Fehlermeldung. Der Nervenkitzel geht weiter. Also alles nochmal. Dann hat's Gott sei Dank doch funktioniert. Am Samstagnachmittag ging es dann bei strahlendem Sonnenschein ca. 30 Minuten zu Fuß von der Innenstadt Richtung Südwesten zum Stadion Marcantonio Bentegoli. 45 Minuten vor Spielbeginn habe ich noch Markus, einen Kollegen vom Interclub Austria, getroffen. Unser Club umfasst mittlerweile ca. 400 Mitglieder. Oh, hoppla, hey, krass. Vorwiegend aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Südtirol. Und Südtirol, ja. Es gibt kaum ein Heimspiel mehr von Inter, bei dem nicht zumindest ein paar Leute aus unserem Club live in San Siro dabei sind. Auch auswärts ist das, vor allem bei Spielen in Norditalien, sehr oft der Fall. Data, Stadionerlebnisse, meine lieben Interclub Austria-Leute. Ja, Zwischenschub von mir. Ich versuche sonst die Stimme zu wechseln zwischen Einwurf Mario und ansonsten Vorlesestimme Mario.
Ich finde, das klappt gut.
Markus erzählte mir gleich, dass 3 andere Kollegen im Interclub pulloverfreundlich von den Ordnern in den Auswärtssektor eskortiert wurden. Achso, dass 3 andere Kollegen im Interclub Pullover, Einschub, freundlich von den Ordnern in den Auswärtssektor eskortiert wurden, obwohl sie eigentlich Karten für einen neutralen Sektor hatten. Das ist anscheinend nicht unüblich in Verona, passierte es doch in den vergangenen Saison auch anderen Kollegen aus unserem Verein. Dann ging es auch für mich endlich ins Stadion, diesmal neutraler Sektor auf der Gegengerade, nähe Interkurve. Das Stadion ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen, da seit der WM 90 wohl nicht mehr viel verändert wurde, hat auch noch eine Laufbahn, die den Abstand zwischen Fans und Spielfeld vergrößert, trotzdem hat es irgendwie Kultstatus. Das Stadion war mit 27.000 Zuschauern nicht ganz ausverkauft, die Heim- und Auswärtskurven aber jeweils sehr gut gefüllt. Um 15 Uhr ging es dann los. Etwas Bauchweh hatte ich ob der Ausfälle bei Inter von Hakan und Lautaro. Und vorne sollte es diesmal der stark kritisierte Tuco Correa zusammen mit Thuram richten. Oh, das ist komplett von mir an mir vorbeigegangen, dass Correa dann in dem Spiel Startelf gemacht hat.
Und ich glaube, ich würde dann jetzt ja auch sagen, wahrscheinlich, ich glaube, der hat das ganz gut gemacht.
Okay. Die Hausherren starteten stark. Tankstedt traf in der 6. Minute nur die Latte, 2 Minuten später dann Correa auf der Gegenseite ebenfalls mit einem Lattentreffer. Doch in der 17. Minute war es dann ausgerechnet Correa, der nach Superpass von Thuram den Ball zum 1:0 über Montipo chippt. Erinnerungen an den Doppelpack von Correa in genau diesem Stadion bei einer seiner ersten Spiele im Interdress wurden wach. 5 Minuten später revanchierte sich Correa mit Traumpass auf Thuram, der umkurft Montipo zum 2:0. Geil, das gibt fette Punkte für einen meiner Stürmer in meinem Community-Team. Dann, kurze Aufregung in unserem Sektor, ein Verona-Anhänger regte sich fürchterlich über den für seinen Geschmack etwas zu ausgelassenen Jubel von 2 jugendlichen Interisti im Interdress auf. Sofort waren 4 Polizisten zur Stelle. Die Folge, eh klar, auch die 2 wurden freundlich in den Gästeblock begleitet. Keine 3 Minuten später, ein Abziehbild des 2:0. Thuram lässt nach herrlichem Pass von Bastoni Montipo stehen. 3:0. Was ist denn hier los? Inter hört nicht auf. In der 31. Minute De Frey zum 4:0. 10 Minuten später Bissek im Fallen zum 5:0. Wahnsinn. Stimmung im Auswärtsblock wie immer top. Von den Heimfans gab es Pfiffe zur Pause. In der 2. Halbzeit plätscherte das Spiel mehr oder weniger dahin. Inter schaltete einen Gang zurück. 3 Tage später stand ja das Champions-League-Spiel gegen Leipzig auf dem Programm. In der Nachspielzeit hätte es dann mit dem halben Dutzend fast doch noch geklappt. Correa traf abermals die Latte. Was ich nicht ganz verstand, warum aus der Curva Sud der Verona-Fans in der letzten Viertelstunde immer wieder Jubel aufbrandete, zum Beispiel in der 85. Das hatte definitiv nichts mit dem aktuellen Spiel zu tun. Hat das etwas mit deren Meistertitel 84-85 zu tun? Vielleicht weiß das ja jemand aus der Community, was es damit auf sich hatte. Für Interfans jedenfalls wieder mal ein Spiel, an das man sich gern erinnert. Für mich persönlich, gemeinsam mit dem 6:1 gegen Bologna vor ziemlich genau 2 Jahren, der höchste Intersieg, den ich live im Stadion erleben durfte. Danke, Klaus.
Danke, Klaus.
Auch wir sagen danke. Ja, danke, Klaus. Grazie mille. Auch hervorragend geschrieben tatsächlich. Ja. Das war zum Vorlesen eine wahre Freude und die Haker einzig allein meiner ungenügenden Vorbereitung zuzuschreiben. So.
Ich hätte, also bis dahin hätte ich auch gesagt, dass, also ich würde mir von dir schon auch irgendwie, oder ich würde, wenn ich Kinder hätte, würde ich dich Gute-Nacht-Geschichten vorlesen lassen. So. Aber hast ja wahrscheinlich auch Übung drin.
Ja, das stimmt. Genau, das war sozusagen am dem Spieltag, den wir letzte Woche schon auch mit Francesco besprochen hatten. Aber da hat uns Klaus ja auch den schönen Übergang gebastelt und das anstehende Champions-League-Spiel der Nerazzurri bereits erwähnt. Und da lass uns doch mal den Bogen schlagen und einen kurzen Europapokal-Kompakt-Block einschieben an dieser Stelle. Inter schlägt Leipzig nämlich mit 1:0. Minimalistisch, aber bis auf die Schlussphase durchaus souverän. Kaum was zugelassen. Böse Zungen könnten behaupten, wie viel ein 1:0-Sieg gerade gegen die roten Bullen aus Sachsen wert ist. Das,
also ich nehme den am nächsten Wochenende in Kiel sehr, sehr gerne.
Ja, für Inter bedeutet das Platz 2 hinter Liverpool. Ich glaube, in dem Spiel, was mir hängen geblieben ist von den Worten des Kollegen Kirsten, mit dem ich da zusammen in der Konferenz saß, vor allem, dass Di Marco ein sehr gutes Spiel gemacht hat an diesem Abend. Wie so oft.
Was mir hängen geblieben ist, ist, dass wir, ich glaube, rückblickend auf Serie A-Spiele, die Inter defensive schon das ein ums andere Mal kritisiert haben diese Saison. In der Champions League sind sie, glaube ich, das einzige Team, das noch gar kein einziges Gegentor kassiert hat.
Das ist richtig, denn im anderen Spiel an diesem Abend hat Atalanta zum allerersten Mal hinter sich greifen müssen und es war natürlich Gonvola, der Ex-Bochumer, der zwischenzeitlich zum 1:1 im Wankdorfstadion auf Kunstrasen, ich weiß nicht, wird es manchmal erwähnt von Kommentatoren, dass
da
auf Kunstrasen gespielt wird, zum zwischenzeitlichen Ausgleich einköpfte. Atalanta, aber vor allem CDK, Charles de Ketelare, an diesem Abend mindestens 2 Ligen besser, würde ich sagen. Kompletter Statement-Sieg da auch an dieser Stelle. Und ja, erstes Gegentor gefangen in der Königsklasse, aber weiterhin auf einem sehr, sehr guten Weg. Aktuell Platz 5 in der Tabelle, was ja dann das auch bedeuten würde, sofort ins Achtelfinale einzuziehen und sich diese Playoff-Zwischenrunde zu sparen. Inter aktuell auf Rang 2 hinter Liverpool. Insgesamt tatsächlich eine ganz gute Europapokalwoche, würde ich sagen. Milan gewinnt auch auswärts bei Bratislava. Das war im frühen Slot, da habe ich gerade vor allem die Schlussphase dann in der Vorbereitung auf mein Spiel so ein bisschen sehen können. Man hat dann irgendwann das 3:1 gemacht und nochmal den Anschluss gefressen und es war in der Summe, sagen wir, nicht ganz so souverän wie der Auftritt Inters und Atalantas, aber fragt nachher auch keiner mehr nach wahrscheinlich.
Auf keinen Fall.
Platz 16 aktuell für die Rossoneri, alles so halbwegs im Soll. Juve, das war dann mittwochs, da habe ich sehr wenig vom Kollegen Kirsten gehört, der dieses Spiel begleitet hat. Das ist ein schmutziges 0:0 bei Villa. Am Ende sogar noch mit ein wenig Glück den Punkt entführt aus Birmingham. Denn die Villains hatten noch ein Tor erzielt, das aber aufgrund eines Stürmerfouls an Di Gregorio aberkannt wurde. Glaube ich, richtige Schiedsrichterentscheidung. Dennoch ein wenig wackelig.
Wenn man das 1:1 gegen Lecce jetzt am Wochenende hinzurechnet, ein Sieg aus den letzten 5 Spielen, klar, keine Niederlage, aber das, was Francesco gesagt hat in der letzten Folge, wenn ihr das nochmal euch anhören wollt, das gilt auch für Juve diese Woche.
Ja, weil habe ich gleich auf jeden Fall noch einen Take beim Lecce-Paar dann auch dazu. Aktuellen Platz 19 in der Königsklasse, das sollte doch reichen. Für Bologna ist dann wahrscheinlich nach der Liga-Phase, wie es ja heißt, Feierabend. Puh, zu Hause 1-2 gegen Lille verloren, ein Punkt, Platz 33. Jo, das war es dann, glaube ich, mit dem Königsklassenausflug.
Also aktuell sind es 5 Punkte Rückstand auf Real Madrid, also vielleicht geht da noch was.
Ja. In der Europa League Lazio nur 0-0 zu Hause gegen Ludogorets Razgrad. Da ist mir hängen geblieben, dass Baroni in erster Linie sehr unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung war. Kann uns aber eigentlich und den Laziali wahrscheinlich dann im Nachhinein auch weitestgehend egal sein. Man steht trotzdem noch auf Rang 1 in der Liga der Europa League. Alles easy.
Die spielen jetzt noch gegen Ajax, Real Sociedad und Braga. Ich würde mal sagen, da könnte man sogar ungeschlagen rausgehen.
Ja, ja. Je nachdem, wie sehr dein Verein jetzt.
Sie haben sie gebrochen.
Ja. Die Roma holt einen Last-Minute-Punkt bei den Spurs. Magic Mats, habe ich mir hier aufgeschrieben. Erst den Elfmeter in seinem Startelf-Debüt. Und dann macht er in der Nachspielzeit den Ausgleich. Da können wir nur sagen, endlich angekommen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Und außerdem ist es natürlich ein Punkt, der noch wichtig werden kann.
Das ist ein Take. Ich glaube, Ranieri hat danach gesagt, dass er zufrieden ist mit der Reaktion, die seine Mannschaft auf seine Ansprache quasi gezeigt hat.
So. In der Halbzeit oder insgesamt? Oder? Ja, okay. 6 Zähler sind es aktuell bei denen, Rang 21, das ist noch in den Playoffs, ein Punkt vor Hoffenheim, die auf dem ersten Ausscheidungsplatz stehen sozusagen, da in der Europa League. Und in der Conference League hat die Fiorentina ein Dreier eingesammelt, zu Hause 3-2 gegen Paphos, 9 Zähler sind es und aktuell Platz 6, das sieht gut aus für Viola. Und das bringt uns auch zum Spieltag und nochmals alles Gute an Eduardo Bove. Weiteres zu Inter, zum Auswärtsspiel Inter bei der Fiorentina wird es dann hier in der Folge nicht geben. Wir halten euch gerne, so wie es denn mitbekommen, dann auch über unseren Insta-Kanal auf dem Laufenden, wenn klar ist, wann dieses Spiel dann ab Minute 17 fortgesetzt wird beim Stand von 0-0.
Genau.
Auch der Serie A-Part wird diesmal ein kompakter, keine Kapitelmarken zu jedem einzelnen Spiel. Ihr werdet gleich merken, warum, weil sonst sind das manchmal nur 10 Sekunden. Aber der Vollständigkeit halber muss man tatsächlich erwähnen, dass am Freitag Cagliari einen ganz, ganz wichtigen 1-0 Heimsieg gegen Hellas eingefahren hat. Piccoli mit dem Tor des Tages, sogenannte Big Points, habe ich mir da aufgeschrieben.
Auf jeden Fall. Ich glaube, Monty Po hat da Hellas auch vor Schlimmerem bewahrt. So wirkte das in den Highlights. Also Cagliari, aus dem, was man da sehen konnte, definitiv der verdiente Sieger.
War Monty Po eigentlich nicht mein Torwart auch bei der unserer? Den habe ich als Torwart genommen bei dieser.
Den oder Vasquez?
Nee, ich habe nicht Vasquez genommen, Vasquez wäre noch eine andere Option gewesen, aber Montipo, ja, die Katze, aber sie haben ja trotzdem verloren.
Genau.
Ja.
Bei dem einen Gegentor konnte er dann nichts machen. Das war super rausgespielt, also mich ein bisschen daran erinnert, was fast zur gleichen Zeit, jetzt lass mich lügen, 1500 Kilometer weiter nördlich am Millantor-Stadion passiert ist zum 1-0.
Ja. Lassen wir es, oder?
Ja.
Milan in der Liga dann im Vergleich zur Champions League ziemlich souverän unterwegs. 3-0 Empoli geschlagen. Morata netzt mal wieder und Doppelpack von Reinders. Auch wichtig fürs Selbstverständnis, da mal wieder zu Null zu spielen und so ein Ding dann souverän nach Hause zu fahren, glaube ich, einfach für die Rossoneri.
Ja.
Ein wenig Ruhe
Und 3 Tore gegen Empoli, das ist auch noch nicht so vielen Mannschaften diese Saison gelungen, glaube ich.
Ja, safe. Gleiches Ergebnis bei Bologna, Venezia, habe ich auch gesehen, also Rosso Blum mehr als dominant, das ist dann hat ein bisschen gebraucht, bis sie auch das zweite gemacht haben, Orsolini war wieder richtig stark, ja, also in der Liga Tendenz so leicht nach oben zeigen für das Team von Italiano, Venezia sehe ich einfach nicht mehr, dass sie nochmal eingreifen in einen wirklichen Kampf um den Klassenerhalt, weil sie ja auch, und das war am vergangenen Montag dann nach Aufzeichnung zu Hause dieses Spiel gegen Lecce verloren haben, wo Dorgu das Giampaolo-Debüt vergoldet hat.
Ah, im
1-0-Siegtreffer. Ja. Und das kann uns auch direkt dann zum nächsten Spiel Lecces bringen.
Da war das nicht? War das nicht? Sorry, wenn ich da nochmal kurz reingrätsche.
Ja.
Da hattest du live geschrieben, live getickert sozusagen mit Markus in der WhatsApp-Gruppe. Da war Venezia gar nicht so schlecht, ne? Aber die haben sich das selbst vermasselt oder wie war das? Da waren sie so
schlecht. Stimmt, genau, stimmt, stimmt. Naja, die haben 2, 3 richtig gute Chancen gehabt und Lecce hat sich halt wirklich 75 Minuten hinten reingestellt, so gefühlt. Und Giampaolo hat eine Riesenchance vergeben und dann macht Lecce halt das 1-0 durch Dorgu. Und was dann sozusagen die letzten 15 Minuten von Venezia waren, die so erschütternd waren. Also auch aus Sicht von Eusebio Di Francesco, der hat sich teilweise, der hat es nicht mehr fassen können, wie die, also die haben dann nach dem Rückstand es auch fast gar nicht mehr geschafft, mal in den Strafraum zu kommen. Also so komplett fahrig und auch so Sachen wie, ja gut, jetzt sind es noch 2 Minuten, dann schlag doch den Ball vorne hoch ran. Und aber selbst das hat nicht funktioniert, also Pässe in Seiten aus, Ungenauigkeiten, also da hast du wirklich gemerkt, so dieser Klassiker, Angst essen, Seele auf, so, das war, ja, und dann ist es auf jeden Fall einfach auch eine Qualitätsfrage. Mhm,
genau.
Ja. Das ist so, jo. Genau. Jo, Lecce, dann jetzt dann direkt den nächsten Punkt eingesammelt, gegen Juventus, das ist das, was du vorhin schon mal angesprochen hast, Ausgleich in der Nachspielzeit, von Ante Rebic, davor schon 2, 3 ganz gute Chancen für Lecce, das Stadion hat gebrannt, aber als der Ausgleich fällt, guckt euch das Video an, da liegen hinten schon die Bengalos im Innenraum, in der Kurve da hinten, Wahnsinnsatmosphäre, davon auch angetrieben dann die Giallorossi, Mattia Perin hat in der Liga wieder gespielt, 2, 3 Mal in der Schlussphase auch gut gehalten und sie haben alle gemeinsam dagegen gearbeitet, die Führung von Juve hatte Cambiaso erzielt und da jetzt mein Take, also schaut euch das nochmal an und man sieht da auch die Reaktion von Motta an der Seitenlinie, dass der Ausgleich geht für mich zu 80% auf Cambiaso. Der hat den Ball im Mittelfeld und setzt zu so einem Lauf an durch 3 und dann in dem Moment sind außen 2, 3 Mitspieler mitgelaufen. Er kann ihn nach außen spielen. Von dort könnten die wieder den Ball lang auf Perin zurück und du könntest das verwalten.
Ja.
Und der rennt kopflos da durch, verliert den Ball.
Also in dem Moment denkt, er zieht das Foul oder so?
Er zieht das Foul oder er kommt da jetzt noch irgendwie, weil die so hoch stehen, durch und läuft allein aufs Tor zu oder so. Aber komplett unnötig. Und da Motta an der Seitenlinie versteht es auch gar nicht. Und dadurch sind natürlich alle auch bisschen aufgerückt, stehen eher auf dem Fuß in Richtung Offensive und dann kommt Lecce ins Tempo und ich finde, den anderen kannst du es dann, klar, da sind dann auch immer noch mal 60 Meter für Lecce bis zum Tor und auch Möglichkeiten, das zu verteidigen, aber alle sind halt dadurch auch nicht gut sortiert und an den Männern dran, weil Cambiaso eigentlich da den sicheren Ballbesitz hat und den herschenkt. Und ja, und Motta hat danach auch gesagt, also so wortwörtlich habe ich es mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber was ich daraus gezogen habe, ist, ja, wir sind durch. Also wir nagen und laufen auf dem Zahnfleisch. Ne, auf dem Zahnfleisch kann man nicht laufen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und da hat Marius ja auch schon gesagt, könnt ihr gerne auch nochmal in die vergangene Folge reinhören, wo sich jetzt schon so ein wenig auch aufgrund der Doppelbelastung, Dreifachbelastung, Vierfachbelastung, wie man immer das nennen möchte, sich bewahrheitet, dass der Kader schon sehr dünn ist und Motta das jetzt auch natürlich rechtzeitig vor der anstehenden Wintertransferperiode das schon auch nochmal adressiert hat.
Ja, ich gucke mir gerade die Ersatzbank von Juve in dem Spiel an und ich glaube, das steht stellvertretend dafür. Also zwei Torwarte, Pinzolio und Di Gregorio. Dann sind die Ersatzverteidiger, die Motta mitgenommen hat, Alfonso Montero, das ist der Sohn von ehemaligen Primavera-Coach und Juve-Legende Paolo Montero, der ist 17. Jonas Ruhi, der schon ein paar Mal gespielt hat diese Saison, der ist 20.
Dann, der wurde auch eingewechselt, ja.
Genau, Fagioli, der auch eingewechselt wurde, klar, gestandener Spieler. Dann Augusto Owusu, 19. Filippo Pagnuco, 18. Christos Papadopoulos, 20. Samuel Mbangula hat auch schon ein paar Mal gespielt, ist auch 20. Und Diego Pugno, der Stürmer, ist 18. Mhm. Also Fagioli und Di Gregorio waren die einzigen erfahrenen Spieler auf der Bank so.
Ja, und die anderen waren mir trotzdem alle im Begriff, ne? Da kenne ich die Vita. Da kannst du mich gerne mal abfragen, wie viele Tore die der Primavera geschossen haben.
Genau. Christos Papadopoulos nicht verwandt mit Kyriakos Papadopoulos.
Ah, schade. Schade, schade, schade. Nun gut, mehr zu Juve. Gerne noch aus der letzten Folge aufgreifen, wenn ihr denn mögt. Ansonsten begleitet uns das natürlich auch noch bis zum Jahresende. Immer wieder beobachten wir die Situation und dann auch den Mercato selbstverständlich. Lecce, 4 Punkte zum Auftakt für Giampaolo.
Bester Punkteschnitt seiner Karriere.
Weitere wichtige Ergebnisse da aus dem Keller. Como und Monza klauen sich die Punkte.
Finde ich gut.
1-1. Ja, das habe ich mir gedacht. Und Genua gewinnt in Udine. Allerdings auch bedingt dadurch, dass die Gastgeber eine sehr frühe rote Karte gesehen haben. Aber
ja, der Vieira-Effekt hat Balotelli wieder in der 76. eingewechselt. Also der Frieden hält.
Sehr gut, sehr gut. Und ich weiß gar nicht, ob ich das noch jetzt Segment für den Keller nenne, aber Parma kann sich befreien. 3-1 gegen Lazio, was war da denn los?
Ja, da weiß ich jetzt gar nicht, ob man das unbedingt also allen anderen wird es egal sein, aber falls Lazio-Fans zuhören, kann ich denen ja sagen, ein Punkt wäre für Lazio da auch in Ordnung gewesen.
So. Echt?
Ja, also ja.
Die haben, glaube ich, auch ganz früh ein Tor gemacht, was aberkannt wurde.
Genau, oder? Das war Rovella, der selbst, meine ich, Hajj Mohamed gefoult hat im Mittelfeld. Das ist auch überprüft worden vom VAR und kann man, glaube ich, so stehen lassen. Wie das dann, also ich weiß nicht, wie man das dann bewertet, ob das dann eine neue Spielsituation ist und so weiter und so fort. Aber ja, geht glaube ich in Ordnung, die Entscheidung. Und dann macht 4 Minuten später spielt, also weiß nicht, hat Rovella sich glaube ich innerlich immer noch darüber aufgeregt, denn der spielt einen ganz, ganz furchtbaren Pass im eigenen Strafraum in die Füße von, ich glaube, Cancellieri. Und, oder war vielleicht, Mann direkt, genau. Mann konnte dann frei sozusagen durchlaufen und Provedel überwinden. Dann gab es aber in der ersten Halbzeit, glaube ich, noch 2-3 andere Situationen, wo Lazio echt gute Chancen hatte, wo auf der Linie geklärt wurde. Und im zweiten Durchgang ist noch ein Tor aberkannt worden wegen Abseits, aber auch zu Recht, meine ich. Ja, und also Parma darf sich eigentlich nicht beschweren, wenn sie zur Pause zurückliegen. So. Aber dann hat ausnahmsweise mal die sonst nicht ganz so sattelfeste Verteidigung eben gut gearbeitet. Und das auch mit dem Etutili Okisu, Giovanni Leoni, im Sommer von Sampdoria gekommen, der 17, stand in der Innenverteidigung in der Startelf und hat das Ding Castellanos und so ordentlich gemacht.
Also, ganz kurz, was ist das für ein Jahrgang dann?
2006. Er wird 18 in 20 Tagen.
Ach Gott,
ey. Ja. Ja, der hat die WM 2006 nicht miterlebt.
Oh, ja.
Genau, zweite Halbzeit dann relativ, also auch vom Start weg, Parma dann. Das, was Lazio vielleicht an mentaler Stärke aus der Kabine mitgenommen hat, direkt wieder gebrochen. Traumtor von Hajj Mohamed, auch relativ wie sagt man, unbeschriebenes Blatt. So, das ist ein Ausdruck, den man sagen kann, ne?
Jo.
Ich arbeite nicht mit Sprache, das ist in Ordnung. tatsächlich auch ein super Wechsel, den Pekia gemacht hat. Der Charpentier, der sonst eigentlich nicht so eine große Rolle spielt, ist zur Halbzeit für Bonny gekommen und hat so in den Kontersituationen, die es dann halt gab, super mitgespielt, hat beide Tore vorbereitet, also das von Hatschou Mohamed und auch das in der 90. von Del Prato. Also da guter taktischer Zug vom Trainer. Castellanos hatte zwischenzeitlich noch den Anschluss erzielt in der 80. Dann aber ja, der Konter, der gut ausgespielt ist, zieht dann Lazio halt den Zahn. Und so ist es dann am Ende, weil Lazio halt in der zweiten Halbzeit nicht mehr so viel Druck machen. Also sie erzielen zwar das Tor, aber können sonst nicht mehr so viel Druck machen wie in der ersten. Von daher geht, glaube ich, der Sieg am Ende in Ordnung, aber man darf sich dann, wie gesagt, nicht beschweren, wenn man zur Halbzeit eigentlich zurückliegt, statt zu führen. Und so nimmt man den überraschenden Dreier gegen ein Team, das sehr stark in Form ist, sehr, sehr gerne mit.
Jo.
Und vor allem natürlich auch, ich meine, wir haben letzte Woche über das Spiel gegen Atalanta gesprochen, wo die Verteidigung gar nichts konnte. Und jetzt gegen ein Team, das eben ähnlichen Drive hatte wie Atalanta die letzten Wochen, da dann eben nur ein Gegentor zu kassieren, ist doch super.
Voll. Ja, und das ist ja auch oft, kommt manchmal ein bisschen zu kurz, so in der inzwischen so analytischen Fußballwelt und in der Berichterstattung darüber, du musst schon auch mal in manchen Spielen dann das Spielglück auf deiner Seite haben. Und so klingt ja die erste Halbzeit auch. Und das wird auch immer, und deswegen, glaube ich, mögen wir Fußball auch so gerne, immer ein Faktor bleiben. Ja. Also es ist einer, den du nicht rausrechnen kannst und den du vor allem auch irgendwie nicht planen kannst. Und so freue ich mich mit dir für Parma, um diese 3 Punkte zu Hause. 3 Punkte auswärts gab es für, last but not least, sondern sogar erster, der Tabellenführer. Mal wieder sehr minimalistisch und dann doch erfolgreich. Napoli gewinnt bei Torino 1-0. Da ging es tatsächlich auch mit einer ganz guten Phase vom Toro los. Dann wurde Napoli aber stärker und man muss wieder herausstreichen, dass, glaube ich, gerade der beste in Form sich befindliche Spieler bei den Granata der Torwart ist. Vanja Milinkovic-Savic.
Ich habe ja auch letzte Woche schon gesagt, dass der Take, der beißt mir irgendwie in den Hintern so. Mein Tabellentake zum Toro. Und jetzt gucke ich gerade mal auf deren, wie das in den letzten Wochen so gelaufen ist. Und die haben seit Ende September 7 Serie A-Spiele verloren, 1 gewonnen, 1-0 gegen Como und einmal unentschieden gegen Monza gespielt.
Boah, heftig. Ja, Tabelle machen wir gleich nochmal. Ja. Das ist ja schon irgendwie.
Aber ich meine, das sieht ja dann schon fast eher nach, da kommt bald eine Trainerdiskussion aus.
Ja, apropos Trainer, das war da das Duell Conte gegen seinen ehemaligen Co-Trainer.
Stimmt.
Vanoli. Und das Team von Conte, die SSC, hat es dann danach tatsächlich immer besser gemacht. Und Torwart gut pariert das ein oder andere Mal. Dann, was aber wirklich bei Napoli gerade gut funktioniert, ist auch so das hohe Draufbleiben. Wenn sie denn hochstehen und wollen hochstehen, dann bleiben sie gut drauf, setzen sich dann im Schlussdrittel fest. Das ist, glaube ich, auch für die Gegner, wenn sie es dann spielerisch machen wollen, schwer, sich zu befreien. Sie bleiben dran. Kvaratskhelia, der sich gut durchtanzt, und dann Scott McTominay mit einem wunderbaren, also guckt euch das mal an, das gibt so erste Kontakte, die bestimmt irgendwie noch ein bisschen schöner aussehen, weil er es da jetzt irgendwie auch nicht so super elegant macht, weil das nicht sein Spiel ist, aber wie der den Pass aufnimmt, genau so, also bei keiner anderen Situation, wenn er den irgendwie anders stoppt, kann der danach so unmittelbar zum Abschluss kommen. Deswegen ist das hervorragend, und der Schott hat ihnen wieder ein super Spiel gemacht. Also ich habe mir da Teile angeguckt. Das ist so eine Bereicherung da im Mittelfeld für die SSC.
Ich wollte dazu wollte ich auch einen Take raushauen.
Ja, gerne.
Retegi, Ken, McTominay. Das sind die 3 besten Transfers der Saison. Stand jetzt.
Ja. Ja, hätte ich gerade jetzt keinen auf dem Parat, wo ich sage, boah, da vergisst du aber einen. Ne? Ja, stark. Ja. Auf jeden Fall. Also und dann kann sich halt eben Napoli auch erlauben, dann sich in der zweiten, also so wieder ein bisschen zurückzuziehen. Boah, es gab noch eine Riesenchance für Torino, die sich schön rausspielen, wo dann Coco über seine eigenen Beine fällt. Also der muss ihn eigentlich nur aus 4 Metern ins leere Tor schieben. Das wäre noch in der ersten Halbzeit sogar der Ausgleich gewesen. Und in der zweiten zieht sich dann Napoli auch zurück, lässt trotzdem kaum was zu oder genau deswegen nichts zu, setzt ein bisschen auf Konter, hat noch die ein oder andere Chance, macht es 2-0 nicht, aber der Sieg ist dann trotzdem nie in Gefahr. Was mir da aufgefallen ist, bis zur 80. konnte auch nur ein Wechsel. Na, das ist der Riesenvorteil, wir haben es schon so oft gesagt, die haben ja jetzt diese Woche mal wieder Kopper, aber ansonsten spielt der nur am Wochenende und muss nicht rotieren, will nicht rotieren, wechselt auch sehr, sehr spät, bringt die Gefahr mit manchmal, dass du dann viele unzufriedene Spieler im Kader hast. Ne? Mhm. Aber wenn du dir den Jubel beim 1-0 anguckst, dann denke ich, hat Conte auch wieder eins geschafft, das ist wieder eine Mannschaft. Das fühlt sich wieder so ein bisschen an wie die Mannschaft, die Meisterschaft geholt hat. Klammer auf, Raspadori, Klammer zu, da habe ich ein, zwei Sachen gelesen, dass der wenig unzufriedener ist vielleicht als alle anderen. Aber, und das ist halt auch so, wenn die Ergebnisse stimmen, und deswegen glaube ich, sind die anderen an der Seitenlinie auch so, das lässt sich sehr gut verargumentieren für den Trainer, wenn die Ergebnisse stimmen, dass er nicht rotiert. Und die können sich jetzt immer mehr und mehr einspielen. Und ja, da glänzt noch nicht alles, aber die holen die Punkte. Und das ist alles, was Conte gerade will. Und Gästeblock absolut in Ekstase, gut gefüllt, habe ich gesehen. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, unsere Fratelli von der Neapolitaner, ich meine, ich glaube, waren Vinci und Raffi, waren beide da, haben uns auch einmal ein Video gemacht und uns verlinkt bei Insta, ne? An der Stelle sozusagen der Hinweis, ihr könnt da wahrscheinlich sogar dann in der neuen Folge der Neapolitaner einen kleinen Reisebericht zu Napoli hören und natürlich tiefgründigere Analysen als hier. Am Donnerstag sehe ich sie dann auf jeden Fall. Nächste Woche sprechen wir ein bisschen ausführlicher. Bin dann gespannt tatsächlich, wie Conte in der Coppa bei Lazio auftreten wird, ob wir da zwei Rotationsteams sehen. Im Achtelfinale ist es dann schon oder eben auch nicht. Das war der 14. Spieltag. Ja, es fehlt ein Spielchen. Wir nehmen auf vor Roma gegen Atalanta. Und dennoch möchte ich euch einmal nach den bereits gespielten Partien, weil das haben wir die letzten Wochen mal nicht gemacht, euch einen kleinen Audio-Überblick über die Tabelle geben. Napoli jetzt mit 32 Zählern, das sind 10 Siege, 2 Unentschieden, 2 Niederlagen, ein Torverhältnis von plus 12 bei 21 geschossenen und 9 kassierten Toren. Atalanta, trotz des einen Spiels...
Sorry. Napoli, genau, das Torverhältnis sagst du. Sie haben ein Tor mehr kassiert als Juve und ein Tor weniger geschossen, aber 6 Punkte mehr. So.
Ja.
Ne? Also das, wie der Trainerwechsel funktioniert hat, klar, Mata hat Champions League und so weiter, Punkte haben wir gerade genannt. Aber man konnte macht aus Ähnlichem mehr unterm Strich. So.
Ja. Bisschen mehr Erfahrung auch schon. Ne?
Das ist richtig.
Atalanta und Inter beide mit einem Spiel weniger, mit 28 dahinter, das gilt auch für die Fiorentina. Lazio hat auch immer noch 28 Punkte, ist Fünfter jetzt aber eben auch mit 14 Spielen auf dem Konto. Juve, 26 Zähler, erstes kleines Loch, würde ich das mal nennen. Na, 4 Zähler dahinter, Milan auf Rang 7. Bologna, ich habe es vorhin gesagt, ne, pusht sich wieder so langsam ran, 8 der Platz, 21 Punkte und auch Bologna hat ja noch ein Spiel weniger, genau wie Milan. So, ja. Das sei nicht unerwähnt. Udinese, das ist jetzt tatsächlich graues Mittelfeld, 17 Punkte, 9. Empoli, 16 Punkte dahinter. Parma und Torino jeweils mit 15 Punkten. 11. und 12. Dahinter wieder so ein Duett, Cagliari, Genoa, beide 14 Zähler. Roma Lecce, stimmt, Roma Lecce, 15. und 16. mit jeweils 13 Punkten.
Roma kann natürlich mit einem Sieg gegen Atalanta auf die 10 springen, aber ja.
Gerade noch so überm Strich Hellas hat noch kein einziges Mal unentschieden gespielt, sehe ich gerade.
Stimmt.
4-mal gewonnen, 10-mal verloren. Ja, 17-33 das Torverhältnis. Warte mal, Hellas hat die schlechteste Defensive, ja.
Aber da wird natürlich auch, also durch diese beiden Niederlagen gegen Inter und Atalanta, das treibt das natürlich hoch. So.
Ja, das stimmt. Der erste Abstiegsrang wird aktuell innegehalten von Como, 11 Zähler, dahinter Monza mit 10 und Venezia mit 8. Hat die Rote Laterne in der Hand. Mein Gott, ey. So, jetzt reicht es dann auch wieder.
Das Wappen von Monza sieht, wenn das so klein auch ist, sieht das auch aus ein bisschen wie eine rote Laterne.
Stimmt. Vielleicht müssen Sie sich da mal noch absprechen mit Venezia, wobei ich tatsächlich Venezia, ich habe es ja gesagt, sehe ich schwarz. Da braucht es auch keine rote Laterne mehr für. Nee. So, egal. Komm, hier, zack, Ausblick. Ausblick. Coppa Italia ist, und zwar schon ab Dienstag, und es ist, ich habe nochmal nachgeschaut, tatsächlich das Achtelfinale. Dienstags zwei Partien, Bologna gegen, gerade haben wir es davon gehabt, Monza. Milan empfängt Sassuolo. Sind nicht mehr so viele Clubs aus der Serie B mit dabei, aber ein paar dann doch noch. Mittwoch ein Einzelspiel, 4. Dezember, toskanisches Derby. Die Fiorentina hat Empoli zu Gast.
Hey.
Donnerstag, da hört ihr dann mich, so ihr denn mögt, Lazio gegen Napoli. Ach, und die anderen Spiele sind dann erst Mitte Dezember. Na klar, das ist dann 17., 18. und 19. wird nochmal gespielt. Aber kommen wir, wenn wir gerade bei der Coppa sind, bevor ihr das nachgoogeln müsst. Juve empfängt Cagliari, Atalanta gegen Cesena, Roma, Sampdoria, Inter, Udinese. Das im Pokal. Und bevor wir euch in eure Arbeitswoche entlassen, wollen wir noch kurz gucken, was am nächsten Wochenende in der Serie A am Start ist.
Da geht einiges.
Der Spieltag wird eröffnet von Parma zu Gast bei den Nerazzurri. Was rechnest du dir da aus?
Da ist natürlich ein klarer 2-0 Auswärtserfolg das klare Ziel.
Das klare Ziel?
Ja.
Ja. Der Freitag. Da bin ich beruflich in Stuttgart. Das wird schwierig für mich da, weil das andere, also 18:30 Inter Parma und 20:45 dann Atalanta Milan. Kann man sich beides schon gönnen. Mhm.
Da vielleicht sogar jemand unterwegs und den Doppler versuchen. Da muss man aus San Siro schon echt früh abhauen, glaube ich.
Muss man zur Halbzeit gehen, dass wir irgendwie. Ja, nee. Dann lieber ein Spiel ganz gucken. Mhm. Boah, Atalanta Milan, ich glaube, da scheppert's richtig.
Hoffentlich.
Dreierpack, Charles die Kette lag.
Ja, Samstag auch Juve Bologna.
Mhm.
Also Genua Motta auch. Gegen altes Team.
Mhm. Boah, stimmt, Motta gegen altes Team, erstes Aufeinandertreffen. Roma Lecce, das ist auch Ranieri gegen Giampaolo.
Das ist ein Duell, dazu überlegen wir uns noch eine Überschrift.
Sonntags Florenz Cagliari, Hellas Empoli, oh, Venezia Como.
Abstiegskampf Galore.
Oh, Sonntag 20:45 Napoli Lazio. Das ist ja tatsächlich dann direkt die Neuauflage vom Coppa-Spiel.
Stimmt.
Nur umgekehrt, mit umgekehrtem Heimrecht. Jo, und wenn wir uns dann hören, ist schon wahrscheinlich Montag, der 9. Dezember, und da spielt dann auch noch Monza Udinese. Also, ich habe es euch schon gesagt, ich kann Freitag das wahrscheinlich alles nicht gucken. Ich werde mir dann, also Napoli, Lazio lasse ich mir nicht entgehen an diesem Wochenende. Und an eurer Stelle würde ich auf jeden Fall Freitag würde ich tatsächlich Serie A gucken.
Ich bin nächstes Wochenende im Urlaub, also ich kann wahrscheinlich tatsächlich gar nichts gucken.
Ja. Aber wenn ihr was gucken könnt,
ja,
dann wollen wir Stadionerlebnisse haben, meine lieben Freunde und Freundinnen. Ich kann nächste Woche ein Stadionerlebnis aus Bad Cannstatt machen. Da ist Union Berlin zu Gast.
Oh.
Das wird ein schmutziges 1:1.
Da muss ich vielleicht dann meine Leute, mit denen ich unterwegs bin, die muss ich dann vielleicht nochmal überreden, darf sich vor den Fernseher zu schwingen.
Ja, aber trotzdem bitte für Atalanta.
Ja.
So, das soll es gewesen sein für diese Woche, würde ich mal meinen. Ich hatte ganz vergessen, euch eine schöne Vorweihnachtszeit zu wünschen zu Beginn der Folge. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen ersten Advent und kommt besinnlich und mit ganz viel Keksnest durch die Woche. Zündet nächsten Sonntag die zweite Kerze an und seid wieder damit dabei, wenn es Anfang der Woche heißt Serie Amore, der Fußball-Italien-Podcast. Oder wie heißt es so? Irgendwie? Der Italien-Fußball-Podcast? Ja. Ach, ey, wie auch immer. So, Leute. Tschüss.
Damit Marius. Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Macht es gut. Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di Tecco. Tiro. Una sassata del capitano. Mamma mia, una sassata del capitano. Questa volta non l'ha potuto.